Die Paralympics waren für Sie als Profisportlerin meist eine gewinnbringende Angelegenheit. Jetzt soll es der Kaffee werden. Sie ist mit ihrem neuen Unternehmen so rasant durchgestartet wie früher im Sport, hat in dieser Disziplin auch schon wieder einen Preis gewonnen, und zwar den des Sporthilfe Startup Awards, so heißt es richtig. Und ihr neues Unternehmen heißt Dad's Coffee, ist mittendrin in diesem verrückten Reise, wie sie selber schreibt. Und sie tut es regelmäßig auf Instagram, da kann man es verfolgen. Eine der Profile, dem neben mir über 10.000 Menschen folgen, und das aus gutem Grund. Denn es ist wirklich eine schöne Reise durch ihr gesamtes Leben. Christiane Reppe ist heute, und bevor wir beginnen, unser Gast, starten wir natürlich das Intro.
Habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, was wohl dieser einst so erfolgreiche Profisportler oder jene siegreiche Profisportlerin heute machen? Dann seid ihr hier genau richtig. Denn hier rede ich mit den ehemaligen Aktiven, wie sie den Weg ins normale Leben, abseits von Flutlichtfans und dem geliebten Sport, gefunden haben. Wir werden zurückschauen auf die Erfolge oder die Niederlagen, wenn es sie dann gab. Aber vor allem unterhalten wir uns über die Zeit nach dem Leistungssport. Mein Name ist Florian Weichert. Ich war selbst als Fußballprofi aktiv und arbeite seit Ende der 90er Jahre als Sportjournalist für den MDR. Und ich freue mich im Podcast Profisport AD, jetzt Plan B, auf eine launige Zeit mit
Christiane Reppe. Christiane, schön, dass ich hier sein darf. Wo sind wir hier?
Wir sind hier auf der Luisenstraße 64 im Haus for Coffee und
in Dresden für alle mitteldeutschen Zuschauer.
Ja, genau, in Dresden, genau. Und ja, genau, du bist heute bei Dad's Coffee zu Gast.
Ja, danke für die Einladung, dass ich hier zu Gast sein darf. Christiane, eine Instagram-Story habe ich zuletzt gesehen von dir mit einem Bild aus Kaffee, wenn ich das richtig gedeutet habe. Warst du der Künstler? Und wenn ja, was wollte der mir sagen damit?
Ach so, das war die das Aquarell mit Kaffee. Genau, ach so, ja. Das bieten, also mein Geschäftspartner bietet das hier im Haus für Kaffee an, dass man sozusagen so wie so eine Art Night macht und sich mit einer Gruppe von Menschen trifft und malt mit Kaffee.
Und war Wasser. Das dein Bild, was du da in der...
Genau, das war meine Qualle.
Okay. Ja, wir sind ja auf dem Videopodcast mit der Einschränkung, wenn der Akku durchhält. Beim letzten Mal bei Nils Petersen hat er das nicht getan. Also, wir sitzen hier in deinem neuen Business. Was kann man hier bekommen?
Kaffee. Ganz klar, Kaffee. Kaffee mit K. Das war mir ganz wichtig. Ich wollte keinen Kaffee aufmachen mit meinem Geschäftspartner, ja, sondern wir handeln mit Kaffee. Und unser Schwerpunkt liegt dabei auf den Verkauf an Unternehmen, also in größeren Mengen.
Ja.
Wir werden in der Zukunft, also ich hoffe ab Dezember, einen Online-Shop auch haben für jeden, den es interessiert.
Weitgereiste wie mich.
Und werden auch Kaffee dort anbieten. Ja. Haben jetzt gerade neue Designs entwickelt für den Shop, für die Kaffeebeutel. Das wird echt eine schöne, runde Nummer, glaube ich. Und ich freue mich sehr darauf.
Kaffeebeutel? Habe ich das richtig gehört?
Genau. Ja, der Kaffee muss ja irgendwo drin sein.
Okay, ja. Genau, also. Ach so, du meinst aber, bevor man ihn öffnet jetzt. Ich dachte, so wie Teebeutel habt ihr jetzt was erfunden, was dem Kaffeebeutel, also... Ich mache nur den Kaffeebeutel
in Verbindung zu dem Tee. Pitch, den ich sozusagen.
Ja.
Genau, also wir bieten natürlich Kaffee in verschiedenen Varianten an. Also Kaffee in großen Mengen, ganz klar, natürlich für Unternehmen, auch für Röstereien und natürlich aber auch für den Einzelhandel. Da natürlich normale 500 Gramm Kaffeebeutel. Wir haben uns für 500 Gramm entschieden. Und wir bieten natürlich aber auch Coffee Bags an. Und damit haben wir auch gepitcht sozusagen, ja, und auch gewonnen bei der Sporthilfe Startup Academy. Und genau, das ist sozusagen ein Coffee Bag mit Filterkaffee für eine Tasse Kaffee zum Aufbrühen. Das ist echt eine schöne Nummer. Man kann dort die Umverpackung, diese Pappe, also dieses Papier sozusagen, schön bedrucken. Wir haben das selber als Visitenkarten auch. Aha. Und das ist für Unternehmen einfach auch ein schönes Geschenk für Kunden, für Messe und aber auch für Leute, die gern reisen und einfach unterwegs wirklich richtig guten Kaffee trinken wollen. Und
aber nicht in Kiloweise mit sich rumschleppen wollen.
Korrekt.
Ja, ja.
Korrekt, genau.
Oh, da bin ich ja vielleicht auch mal bald ein Kunde von dir. Gern
du
Kaffee
nimmst bestimmt auch was mit.
Ja, ich denke schon. Ja, Kaffee ist jetzt quasi deine neue Leidenschaft. Wann war deine erste Berührung mit Kaffee in deinem Leben, habe ich mich gefragt.
In meinem Leben?
Ja, na
das
klar.
Kann
als
ich dir
junger
so genau
Mensch,
nicht sagen,
als
aber
junger
ich trinke schon
mit.
Immer gern Kaffee. Also was ja. Schon immer, aber
in der Kindheit vielleicht mal probiert bei der Oma und das schmeckte grässlich. In Sachsen sagt man Blümchenkaffee.
Nee. Also ich trinke schon gern Kaffee in Maßen natürlich,
ja.
Aber ich habe einfach durch meinen Geschäftspartner, den habe ich 2019 kennengelernt, richtig guten Kaffee wirklich schätzen gelernt.
Mhm.
Und über die Jahre sind wir befreundet jetzt sozusagen und ich wollte mich schon immer selbstständig machen irgendwann. Ich komme aus einer Familie, da sind irgendwie alle selbstständig.
Du nimmst mir alle Fragen weg. Du, wunderbar. Ich brauche gar nichts erzählen.
Das ist ein schönes Gespräch.
Das ist sehr schön, ja.
Ja, und genau, und dann ist er einfach auf mich zugekommen irgendwann Anfang des Jahres und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Genau, ich war vorher angestellt bei einer Berliner Agentur und habe da auch schon einen Online-Shop aufgebaut und Erfahrungen sammeln können. Und und dann haben wir irgendwie entschieden, dass wir gemeinsam weitermachen. Ja. Er ist ja schon lange im Kaffee-Business.
Okay.
Stefan.
Für ihn ist das kein Neuland.
Meier Götz ist eigentlich schon in Dresden relativ bekannt, wenn es um Kaffee geht. Er war früher auch geschäftsführender Gesellschafter von der Rösterei. Also der bringt schon ordentlich Erfahrung mit und das ist natürlich gut.
So. Was erhofft er sich denn von dir oder was bringst du einen?
Nein, also ich glaube, ich bringe den Teil Struktur, Organisation mit. Wir sind beide kreativ, aber ich sage mal so, wenn es ums Thema Online-Shop geht, wenn es um neue Designs geht, das mache ich schon in Abstimmung natürlich mit ihm und vielleicht das Ganze auch am Ende so ein bisschen rund.
Ja, ja.
Aber es macht sehr viel Spaß zusammen, weil er ist einfach, also er ist halt jemand, der kann halt wahnsinnig gut verkaufen.
Ja.
Ist ja super wichtig.
Natürlich.
Er hat natürlich ein großes Netzwerk hier, wenn es um Kaffee geht. Er hat ein Wahnsinnswissen, was er mitbringt, was ich natürlich noch lernen muss. Mhm. Aber das ist auch kein Problem. Und genau. Und gemeinsam wollen wir einfach was aufbauen und uns wirklich auf das Thema Kaffee fokussieren.
Was ist denn das Spezielle am Kaffee? Oder was ist das Gewinnbringende, was den Kaffee vielleicht von anderen normalen Kaffees, die man vielleicht im Supermarkt zu kaufen bekommt, unterscheidet?
Du meinst unseren Kaffee?
Euren Kaffee.
Na gut, wir bieten natürlich sehr, sehr guten Kaffee an. So, also wir haben keine Spezialitäten unterschiedlich. Oh, also wir bieten Kaffee aus Indien, aus Brasilien, aus Vietnam. Also wir haben ganz verschiedene Kaffeesorten, je nachdem, was natürlich so das Ziel ist damit und wofür gebraucht wird und wie getrunken wird.
Schmeckst du die Unterschiede aus den verschiedenen?
Oh ja, das merkt man schon. Ja, okay. Also es gibt da zum Beispiel, also das sieht jetzt natürlich der Zuschauer oder die Zuschauer nicht, aber wir haben es gibt so ganz, ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen, wie ein Kaffee schmecken kann. Natürlich kommt es auf die Bohne an, dann wird es natürlich geröstet und je nachdem, wie es geröstet wird, kann der Kaffee, die Kaffeebohne so viele Geschmacksrichtungen entfalten, das ist Wahnsinn.
Ja.
Und also ich bin natürlich noch am Lernen, aber ich kann durchaus schon schmecken, wenn ein Kaffee fruchtiger ist oder schokoladiger schmeckt. Mm. Ne? Also
ist wie beim guten Wein so, ne? Dass man da verschiedene Nuancen dann so rausfiltern kann.
Ja, und Kaffee ist einfach was. Ich finde, Kaffee bringt Menschen irgendwie zusammen.
Absolut.
Weil man trifft sich ja auf einen Kaffee und nicht auf ein Glas Wasser. Ne?
Ja, ist richtig.
Und das ist einfach ein tolles Getränk und es bringt natürlich Emotionen mit. Und Leute sind natürlich auch bereit, dafür Geld auszugeben. Es gibt natürlich, nicht jeder ist unser Kunde, weil ich sag mal, Kaffee in einer bestimmten Qualität kostet natürlich auch Geld, mehr Geld, aber es ist es halt wert. Und die Menschen, die das schätzen, die kommen eben zu uns.
Gerade wenn man etwas importiert, steht ja immer das Thema Nachhaltigkeit, Energiebilanz, Fairtrade. Inwieweit achtet ihr auf solche Sachen?
Naja, das war jetzt für uns ein großes Thema, weil die meisten Kaffeeverpackungen, Kaffeebeutel sozusagen, die ja so im Handel sind, die sehen zum Teil schick aus, aber sind nicht wirklich nachhaltig gedacht. Ja? Also zum Beispiel Kaffeebeutel, die aus Kunststoff sind und dann außen noch so eine Papier, so mit Papier beklebt sind, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist natürlich eine schöne Haptik, aber das ist nicht nachhaltig, weil es am Ende im Entsorgungsprozess voneinander getrennt werden muss, ja? Durch den chemischen Prozess. Und deswegen haben wir uns relativ lange jetzt auch Gedanken dazu gemacht und am Ende auch entschieden, dass wir voll auf Kunststoff gehen, weil Kaffee hat natürlich die Besonderheit, also wärmeempfindlich und natürlich UV-Strahlung, das ist alles nicht gut, Sauerstoff ist nicht gut, das heißt, er muss geschützt sein und genau, voll auf Kunststoff gehen, sodass man es wirklich auch, sodass es recycelbar ist. Mhm. Das ist sehr wichtig.
Ja, bei Kunststoff kriege ich zwar ein paar Fragezeichen, aber du wirst es mir erklären.
Es ist ein Monokunststoff und deswegen kann man es recyceln. Ich kann Kaffee nicht rein in Papier verpacken, weil er dann nicht so lange haltbar ist. Mhm. Ne? Aber Aluminium zum Beispiel kommt für mich gar nicht in Frage.
Mhm. So wie ja früher die meisten Kaffees verpackt waren.
Wenn da an, klar.
Ja, Kindheit, wir waren Kindheit, Kaffee, erster Kaffee, du kannst dich nicht mehr dran erinnern, aber du hast schon immer mal gern.
Kannst du dich noch an deinen ersten Kaffee erinnern?
Ja, ich weiß zumindest noch, dass er mich nicht gereizt hat als Kind, so die vielleicht so mit 18, 19 und dann, ich sag jetzt mal so nach der Wende, Anfang der 90er, wo man dann auch, ich sag mal so vom normalen Kaffee, den man aus der DDR so kannte, Mokkafix oder Rondo oder was es da so gab, dann plötzlich so viele verschiedene Sorten gab. Und ich bin auch ein Latte Macchiato-Genießer und da möchte ich auch schön guten Kaffee drin haben. Und das mit Cappuccino und so, diese Erweiterung meines Horizontes in Bezug auf Kaffees, die hat mich dann zu einem Kaffeeliebhaber gemacht. Hey. Ne? Aber so grundsätzlich, so von früher, so meine Eltern Kaffee getrunken haben und so, das hat mich. Der Geruch war schön, aber der Kaffee an sich, den zu genießen, den habe ich als Kind nicht so geliebt. So, das war nicht so mein Fall.
Okay.
Ja, ja. Kindheit, du hast mit Schwimmen begonnen, aber davor eine schwere Krankheit ja auch noch gehabt, die dich dann mehr oder weniger auch dein Leben lang einschränkt. Und du bist immer relativ offen damit umgegangen. Wie siehst du heute die Zeit in der Kindheit, dass du mehr oder weniger mit einem Handicap lebst und leben musst?
Also wir kennen uns ja schon eine Weile. Du hast mich ja schon ein paar Mal erlebt.
Ja.
Ja, also ich sehe das für mich, also bei mir nicht so als Einschränkung, das habe ich nie. Also ich glaube, dass meine Eltern mir auch immer viel ermöglicht haben, aber ich glaube, dass ich auch immer, ich kann es nicht sagen, wo es herkommt, vielleicht so ein bisschen Persönlichkeit, aber noch nie so das Gefühl, dass ich irgendwie mir da zu groß Gedanken auch mache. Ne? Und ich konnte immer irgendwie gefühlt alles machen und habe es immer einfach gemacht.
Ja.
War immer mutig und denke nicht so in Einschränkungen.
Ja,
das ist es vielleicht,
Und die Welt stand trotzdem für dich offen.
Ja,
ne?
Und ich sage immer, ich habe ja am Ende des Tages nur ein Bein. Also mehr ist es ja nicht. So. Und das hindert mich ja nicht daran, mein Leben zu leben.
Ja.
So, und es gibt natürlich Menschen, die haben größere Einschränkungen, ja, das macht dann schon einen Unterschied, so will ich das gar nicht sagen, aber bei mir, ich hatte viele Möglichkeiten, ich glaube, ich habe viele auch genutzt, aber ich versuche mal das Positive zu sehen und es bringt ja nichts, mich hinzusetzen und zu sagen, hey,
ich vermisse etwas,
was wäre,
ne?
Wenn, oder, also, weil
Es ist, wie es ist. Ne?
Ja, ja, genau. Ja, ja.
Aber dennoch für alle, die jetzt deine Geschichte nicht komplett verfolgt haben, es war eine Krankheit.
Und ich hatte einen Tumor, genau, ja. Also Krebs. Relativ bösartig damals, als ich 5 Jahre alt war. Und ja, meine Mutter hat es entdeckt tatsächlich. Meine Mom ist auch Ärztin. Ich weiß nicht, ob das damals eine Rolle gespielt hat oder ob sie es auch so entdeckt hätte. Dann weiß ich noch, also aus Erzählungen natürlich, war 5 Jahre, dass die Ärzte sozusagen versucht haben, den Tumor rauszunehmen. Das hat nicht funktioniert, weil der schon ja relativ groß verteilt war im Bein. Dann uns eine Chemo angeraten wurde. Und meine Mutter gesagt hatte, ja, okay, also die Ärzte sagen halt, sie haben keine Erfahrung mit dieser Art von Tumor hier in Dresden und sagen aber, ja, eine Chemo würden wir mal probieren und einfach so eine Chemo probieren. Also eine Chemo richtet ja mit dem Körper was an. So, und die hat dann einfach nach einem Arzt gesucht, der damit Erfahrung hatte. Und der war in der Nähe von Stuttgart, das weiß ich noch. Meine Mom ist dann dahin und hat ihm alles gezeigt und der hat gesagt, amputieren so schnell es geht, sonst ist ihr Kind bald nicht mehr da. Und das ist natürlich eine Entscheidung. Meine Mutter hat mir das Leben gerettet, so kann man das ja sagen, so sehe ich das.
Ja.
Und tatsächlich hatte ich auch nie wieder Probleme.
Klopf. Können wir ruhig auf Holz klopfen, das ist genau. Sehr gut. Ja, und dann will Christiane raus zum Schwimmen, wenn man das so nachlesen kann und auch so ein bisschen nachverfolgt. Ja. Schwimmen war dein Element. War das etwas, wovor du keine Angst hattest? Weil eigentlich haben ja alle Kinder so ein bisschen, ich will nicht rein und kein Kopfsprung und tralala. War bei dir nicht so?
Ich war schon immer gerne im Wasser. Also ich habe dann auch relativ schnell nach der Amputation schwimmen gelernt. Mein Vater hat es dann mir einfach im Urlaub beigebracht. Und mein Vater war auch derjenige, der mich zum Sport gebracht hat. Also mein Vater ist sehr, sehr sportverliebt und sagte dann halt immer, hey, warum soll die das nicht können? Die hat doch nur ein Bein, also das muss doch trotzdem gehen. So. Mhm. Und das war auch so vielleicht so ein bisschen mein Glück und hat mich dann mitgenommen und sind wieder hin. Wir haben zum Beispiel auch Ski Alpin damals begonnen.
Ski Alpin? Wo? Ja.
Mein Vater hatte dann so eine Truppe gefunden in Nordrhein-Westfalen, die halt regelmäßig nach Österreich oder in die Schweiz fahren. Und dann sind wir einfach mal mitgefahren eine Woche und nach einer Woche konnte ich dann die schwarze Piste runterfahren. Das war echt cool.
Wahnsinn.
Das war geil. Ich hatte da nie Angst. Also heutzutage denke ich auch eher so, okay, was hast du da gemacht? Ja. Aber das war schon schön. Und aber dann war ich halt drin. Ne? Ja. Also ich habe dann immer gern Sport gemacht. Ich glaube, so ein paar Jahre später, 20 Jahre später, habe ich dann vielleicht nicht mehr gedacht, hey, ich bin jetzt Schwimmerin, sondern ich bin Sportlerin. Und ich möchte dir jetzt aber natürlich nicht wieder alles vorwegnehmen.
Nein. Jetzt sind wir noch voll im Thema. Okay. Schwimmen und dann, 2004, das dann deine ersten Olympischen Spiele, ne? Athen und du fährst als Schwimmerin dahin und bringst 2x Bronze mit aus Griechenland. Genau. Das muss doch, was hat das mit dir gemacht, so die ersten olympischen Medaillen dabei zu sein und so?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Medaillen, die darauf folgten, Jahre später, mehr mit mir gemacht haben als damals. Weil damals, muss ich sagen, ich war noch relativ jung.
Ja.
Also ich glaube 15, 16 oder sowas. Ja. Und passiert dann einfach so viel. Ja,
man kriegt das nicht verarbeitet.
Nee, genau. Mhm. Und ich habe das gerne gemacht und ich war dann gut und habe dort
auch weitergemacht. Auch und so.
Und das war schon schön, aber ich glaube wirklich, das bewusst zu erleben und zu sagen, okay, was ist das jetzt wirklich wert? Was habe ich dafür gemacht? Was war das für ein Weg? Das kam erst später tatsächlich. Also, und das kam auch erst nach dem Schwimmen.
2012.
Jetzt hast du schon wieder was vorweggenommen.
Ja, ja. Nein, 2012, ne? Also bis dahin hast du es im Grunde genommen ausgehalten, aber dann.
Ausgehalten.
Ja, naja, insofern, als dass ich weiß, dass die Schulterverletzung sowohl in Peking bei den Olympischen Spielen 2008, ne? Oder dann auch 2012 in London, dir keine Medaille eingebracht haben. Und dein Ehrgeiz kenne ich. Und das war dann so ein bisschen auch, wo du gesagt hast, nee, oder war es ganz anders?
Ja, also 2008 auf jeden Fall. Da hatte ich auch, ich glaube, dann kurz danach eine Schulter-OP. Genau, und 2012 war das aber eigentlich alles wieder in Ordnung. Aber ich glaube, ich war letztens hab einen Vortrag gehalten und habe dann nochmal, dann lässt man ja alles nochmal so ein bisschen Revue passieren. Das ist ja jetzt alles schon wieder so weit weg.
Vortrag gehalten, da will ich einschieben, du bist sehr oft als Spino,
als Keynote Speaker.
Ja, genau.
Und,
ja.
Es war tatsächlich, glaube ich, so, dass die Schwimmzeit, also ich habe das super gern gemacht und ich wollte natürlich auch erfolgreich sein, aber ich glaube, diesen Willen wirklich zu gewinnen, ja, weil beim Schwimmen habe ich eigentlich nie gewonnen. Ich war, also bei den richtig großen Wettkämpfen, ja, Paralympics, Weltmeisterschaft, war ich irgendwie immer die Dritte. Und ich glaube, Potenzial wäre schon da gewesen, aber irgendwie war dieser Wille zu gewinnen, der war damals nicht da. Und das kam erst später.
Ach krass.
Ja, und dann gewinnt man aber, glaube ich, auch einfach nicht. Also, ne, und 2012 war das so, da habe ich, glaube ich, Fünfter, Sechster oder sowas gemacht. Und
Freistil war deine
genau,
200, 400
Kraul, 100, 400 Kraul, das war so meine Hauptstrecken. Und es war so, dass ich mich da wirklich mit meinem Trainer eigentlich schon, ja, das ganze halbe Jahr davor hatten wir schon Probleme und das war dann so der Höhepunkt. Und dann bin ich auch aus dem Schwimmen rausgegangen, weil eigentlich aufgrund dieser Thematik. Ne?
Ah. Ich krieg das dann nicht mehr zusammen. Bei Wikipedia steht, du hast sogar aufgehört. Hast du richtig offiziell aufgehört? Also für dich wahrscheinlich eben auch. Ne?
Ja, doch. Ich habe ein Jahr wirklich, also bin dann, ich habe damals in Berlin gewohnt, habe da auch studiert, bin dann nach Dresden zurück. Das war ja quasi wie so eine Flucht, also weil ich dann weg musste, wollte und habe dann ein Jahr lang wirklich keinen Sport gemacht, ja.
Du hast BWL studiert, ne? Mhm. Und auch zu Ende, war das da 2012, dann warst du damit fertig oder hast du hier noch weiter gemacht?
Es war ein Fernstudium, deswegen war das okay. Ja. Aber ja, ich bin nach Dresden und habe dann ein Jahr lang wirklich keinen Sport gemacht und habe dann
auch wieder ein Zufall, jemanden getroffen? Oder?
Nee, ich bin tatsächlich, das war ganz, ganz krass, bin nachts aufgewacht, so am Ende dieses Jahres irgendwann, mehrere Male und habe davon geträumt, dass ich in Rio de Janeiro, ja, 2016 sozusagen, bei den nächsten Spielen Gold hole. Ich wusste nicht, in welcher Sportart. Nee, ist wirklich krass. Also
wirklich?
Und ich habe das wirklich so geträumt und dann habe ich auch gemerkt, wie ich den Sport vermisse.
Ja.
Also kam, glaube ich, so von innen einfach. Ne?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, zum Schwimmen zurück, das ist kommt für mich nicht in Frage. Und dann war ich relativ offen und habe gedacht, okay, dann lass es auf dich zukommen. Und dann habe ich wieder durch einen Zufall tatsächlich dann, bin ich zum Handbiken gekommen, zum Paracycling.
Der Zufall war was?
Der Zufall war, dass ich 2012 bei einem Dokumentationsfilm mitgemacht habe.
Eine
der Sportlerinnen war, das war wirklich international. Und die dann irgendwie gefragt hatte im Zuge dieser Berlinale, wo das dann lief, bezüglich Gage, ich interessiere mich für das und das Handbike und weil das habe ich jetzt mal ausprobiert, das wäre eine schöne Sportart und bin dann sozusagen auch zu diesem Team gekommen, weil diese Marketing-Chefin dann angeschrieben wurde und so diese Verbindung geschaffen wurde, das war also…
Also auch wieder durch Zufälle aufgebaut und daraus was entwickelt.
Genau.
Und dann warst du plötzlich Handbikerin, ne?
Genau, dann habe ich den Winter hart trainiert. Ich habe mir dann direkt einen Trainer gesucht, habe auch direkt gesagt, okay, ich möchte das diesmal anders aufbauen. Weil vorher war ich ja so in diesem System, OSP-Verein, also Verein muss man natürlich trotzdem sein, aber das war dann ein Trainer, der vom OSP, vom Verein, vom Verband bezahlt wurde. Und ich habe gesagt, ich möchte meinen Trainer selber bezahlen und möchte einfach mit ihm auf Augenhöhe arbeiten.
Mhm.
Und das habe ich gemacht und das lief sehr, sehr erfolgreich. Und Genau.
Und du hast dir Sponsoren gesucht, um das Ganze dann auch zu finanzieren, hast auch von zu Hause ein bisschen Unterstützung bekommen und so weiter und so fort. Und dann hast du dich bewegt wie, ich sag jetzt mal, ein Profiboxer, der sich seinen Trainer aussucht und so ein bisschen alleine trainiert. Ne? Ich weiß noch die Fahrten unten an der Elbe und so. Das war, glaube ich, das Schwierigste, wenn ich mich daran zurückerinnere, dass du gesagt hast, erstmal mit dem Handbike auf dem Radweg, wo dir jeder entgegenkommt und das war alles kompliziert, ne?
Ja, es ist natürlich eine Herausforderung, weil das Handbike natürlich sehr flach auf dem Boden liegt sozusagen oder man liegt in dem Handbike auf dem Boden und man wird natürlich schwer gesehen. Man ist sehr schnell unterwegs, man wird schwer gesehen. Auf der Straße fahre ich nicht gerne, weil man einfach auch schnell übersehen wird.
Genau.
Und dann habe ich auch die Entscheidung getroffen, dass ich sozusagen die Wintermonate, das machen viele Handbiker, nach Spanien gehe. Dort habe ich dann auch so ein bisschen meine Crowd aufgebaut, ja, habe dort Freunde immer noch und habe dort gelebt und konnte das auch gut bezahlen und bin dann, habe dann dort trainiert. Ja.
War das Madeira?
Lanzarote.
Ach, Lanzarote, habe ich das verwechselt, ja. Und da sind dann abgesperrte Strecken gewesen oder wenig befahrbar?
Lanzarote ist einfach der Vorteil, dass, also jetzt zum Beispiel gegenüber Mallorca. Mallorca sind immer relativ hohe Mauern an den Seiten, an den Straßenseiten, ja. Da wird man aber teilweise auch schlecht gesehen und es ist viel Verkehr. Mhm. Lanzarote. Da gibt es eigentlich keine Mauern, sondern du wirst halt komplett immer gesehen. Mhm. Und es gibt Straßen, die sind so neben der Hauptstraße.
Da gibt es Straßen neben der Straße.
Genau, also es gibt so Hauptstraßen und dann sind Straßen dann eben gebaut, die eben für, also jetzt nicht nur für Radfahrer sind, aber eben wo ein Tempolimit eingehalten werden muss. Und da fährt es sich einfach ganz gut. Ne?
Das war dann 2013, ein Jahr später, bist du sogar schon Weltmeisterin. 2014 bist du Weltmeisterin. 2013 wechselst du zum Handbike und 2014 bist du Weltmeisterin. Kannst das auch nochmal viermal wiederholen? Und das mündet dann quasi 2016 in diesem Gold von Rio, von dem du schon 4-5 Jahre vorher geträumt hast. Ja, die Geschichte ist doch irre.
Ja, das war verrückt. Ja. Das war ein toller Moment. Also das Jahr war auch nicht einfach. 2016, so eine Vorbereitung auf Paralympische Spiele ist immer ein bisschen special. Man ist so ein bisschen unter Druck, weil das natürlich auch nur, es gibt die Paralympics, die Olympischen Spiele nur alle 4 Jahre.
Ne?
Ja. Es ist schon sehr besonders und aber es hat alles funktioniert tatsächlich.
Ja. Und wie hast du heute die Bilder von Rio noch im Kopf? Ich erinnere mich, es war, ich sehe dich über die Ziellinie fahren, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob es noch ein enges Rennen war. Ich glaube, du hattest schon ein bisschen Vorsprung. Also die letzte Kurve, da warst du, glaube ich, alleine. Ne? Ja, wenn ich
das war so ein Zielsprint tatsächlich. Also das war so eine letzte Kurve, die war relativ
so S-Kurve-förm.
Ja, man musste nochmal so irgendwie zum Ziel fahren. Und da hat es auch nochmal gescheppert, weil dann alle Mädels irgendwie ineinander so halb sind. Und
aber
da
du warst
war
ganz
ich schon vorne.
Du warst vorne,
genau. Und das war beim Handbiken immer so, ich habe einfach durch das Schwimmtraining sehr viel Kraft mitgebracht, also sehr viel Max-Power. Ne? Also, solche Sprints da, also wenn die Mädels wussten, ich bin vorne oder es gesehen haben, da konnte eigentlich dann nicht mehr so viel passieren.
Mm.
Genau, ja.
Und erhebendes Gefühl, da mit der Goldmedaille, Nationalhymne und das ist schon verrückt. Waren deine Eltern da damals?
Nee, in Rio tatsächlich nicht. Also die waren bei allen Paralympics. Also es war immer meine Mutter mit meinem Vater oder mein Bruder mit meinem Vater, die waren immer da. Aber in Rio nicht, meine Mutter gesagt hat. Das war auch damals, glaube ich, mit diesen, wo die dann immer diese die Luft besprüht haben, dieses Zika-Virus oder was?
Ja, das war doch damals auch noch. Ja.
Also,
und extrem heiß noch, ne?
Ja, und es ist ja auch extrem weit. Also gut, die anderen Sachen waren jetzt auch nicht um die Ecke, aber ja, genau, da war ich dann alleine. Und das war schon toll. Wir kamen ja auch direkt aus den USA, aus dem Trainingslager. Also das haben wir schon gut geplant.
Ja, ein Traum geht in Erfüllung. Doch, Ja, wenn man Christiane kennt, dann war es das noch nicht. Ne? Du warst noch jung genug. Du fühltest dich motiviert und hast gesagt, so, okay, Goldmedaille, Handbiken, mehr geht jetzt nicht als bei den Paralympics. Ich steige jetzt nochmal um.
Genau, also das war eigentlich immer der Plan, als ich schon zum Handbiken bin, dass ich irgendwann auch mal einen Triathlon machen möchte. Ich wollte eigentlich immer gerne in Hawaii beim Ironman starten. Und 2017 war es dann so, nach den Paralympics bin ich ja Doppel-Weltmeisterin geworden, das erste Mal, vorher immer nur im Straßenrennen und da eben auch im Zeitfahren. Mhm. Und da hatte ich dann wirklich alles erreicht. Und ich habe dann 2018 in der Saison gemerkt, irgendwas ist komisch. Also ich habe dann nicht mehr gewinnen wollen. Also es war mir irgendwie egal. Also ich stand so an der Startlinie, das habe ich noch nie empfunden und habe so gedacht, ach, muss ich jetzt eigentlich auch nicht. So irgendwie war das Feuer weg. Mhm. Und ich habe dann erst gar nicht so richtig verstanden, was los ist. Mhm. Und und habe dann aber mit meinem Mentaltrainer, das mache ich ja wirklich schon viele Jahre, haben wir das so ein bisschen bearbeitet. Und dann war eigentlich klar, ich bin einfach ein Mensch, wenn ich so alles erreicht habe und wenn ich dann keine Ziele mehr irgendwo habe oder sehe, dann suche ich mir neue Herausforderungen. Mhm. Und die brauchte ich. Und dann, als ich das verstanden habe, ging es auch relativ schnell. Weil es war klar, entweder ich höre auf, weil so mache ich auch nicht weiter, das macht ja keinen Spaß.
Nein.
Und ich, weißt du, du kommst von ganz oben, dann willst du ja natürlich auch wieder gewinnen.
Ja.
Und nicht an der Startlinie stehen und sagen, keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal und ich dampere jetzt hier hinten irgendwo rum. So, und und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir den Schritt, gehen wir den Schritt ein bisschen schneller und zum Triathlon. Und das war ein Schritt, der war riskant, weil das System im Triathlon ein bisschen anders ist. Also da kannst du nicht einfach dich bei jedem Wettkampf anmelden oder so, sondern du musst halt ein bestimmtes Ranking in der Weltrangliste haben, um überhaupt zugelassen zu werden für bestimmte Wettkämpfe, wo du Punkte sammelst, damit du dann irgendwann nominiert wirst. So.
Und, eine gewisse Norm musst du erfüllen,
naja,
sozusagen.
Du musst,
ne? Bestimmte Punkte und du musst teilnehmen. Genau. Das ist der, da ist der Anfang ganz schön schwer.
Ja, weil es halt limitiert ist auf bestimmte Plätze nur wirklich und das sind nicht viele. Und aber wir haben den ersten Wettkampf dann auch noch 2018 genutzt. Und ich hatte, glaube ich, auch ein bisschen Glück, dass da nicht so viele Leute da waren und es nicht so.
Spiel das jetzt mal nicht runter.
Nö, das muss man schon so sagen. Und da habe ich natürlich die ersten wichtigen Punkte gesammelt.
Ja.
Und so ging es natürlich dann einfacher für mich.
Relativ schnell dann.
Genau.
Ne? Und 2018, also dann diese neue Disziplin, erster Weltcup-Start, erster Sieg.
Genau.
Halleluja.
Ja.
Typisch Christiane Reppe, würde
in
man
Klammern,
jetzt mal wieder...
In Klammern, da waren aber wirklich nicht so viele Leute da.
ja, ich sag ja, spür das jetzt mal nicht runter. Das hört sich wirklich unglaublich an und dabei ist ja auch Triathlon so ein wahnsinniger Kampf mit sich selbst. Ne? Also was ist das im Gegensatz zu den anderen Sportarten, die du davor gemacht hast? Ist das Triathlon wirklich so extrem schwierig geworden?
Naja, Triathlon... Ich glaube, das kommt immer auf die Distanz an.
Okay.
Also bei uns ist das regulär, dass wir sozusagen eine Sprintdistanz machen. Das sind 750 Meter Schwimmen, was ja für eine Schwimmerin relativ wenig ist.
Mhm.
Dann 20 Kilometer Rad. Das ist für eine Radfahrerin, für eine Weltmeisterin auch relativ wenig, weil wir bei unseren Zeitfahrten schon 15, 20 Kilometer fahren. Mhm. Und Herausforderung war für mich natürlich die neue Disziplin, der Rennrollstuhl, also die sozusagen das Laufen bei mir ersetzt. Und diese Distanzen, das ist ja, also das ist so eine Stunde, Stunde 15. Mhm. Ja, das ist ja ähnlich wie beim Radsport.
Überschaubar, sagst du.
Ne? Also ich sag mal, ein Ironman, ja. Also der Kopf muss stimmen und muss halt auch mitmachen. Aber bei so einem Sprint, da kannst du eigentlich nicht viel drüber nachdenken. Mhm. Das ist ähnlich wie das, was ich davor gemacht habe. Ne? Mhm. Nur halt andere Disziplinen.
Dennoch hast du mir erzählt, gerade dieser Rennrollstuhl hat bei dir Spuren hinterlassen in Form von vielen Blasen an den Händen. Das war schon eine Umstellung. Ne?
Klar, das ist eine ganz andere Technik.
Man musste das erstmal lernen. Ne?
Genau.
Ja. Ja. Hast du mir nicht noch mal was erzählt mit im Hotelflur? Hast du noch mal geübt und wie war die Geschichte noch mal?
Das war mein erster Wettkampf.
Ach so. Damals. Ach, da kam der Rollstuhl erst zu spät.
Der kam relativ spät, weil ich ja den von einer dänischen Firma machen lassen. Es macht ja auch nicht jeder so einen Rennrollstuhl. Ja. Das ist ja kein normaler Rollstuhl, das ist ja wirklich so ein Sportgerät.
Ja.
Und der kam kurz vorher und ich habe den gar nicht erst groß ausgepackt und habe den dann mit nach Madeira genommen. Und dann auf dem Hausflur getestet, das war spannend.
Ja, das glaube ich.
Aber ich habe es auch entspannt gesehen.
Also. Ja. Aber damit dann auch gleich zu gewinnen, das ist ja Wahnsinn. Also, erster Weltcup, erster Sieg. Auch da geht die Entwicklung straight away nach oben. Tokio 2020 ist im Blickfeld. Ja, du hast gesagt, ja, da qualifiziere ich mich jetzt mal und dann fahre ich da mal hin und hole dann mein nächstes Gold, so ungefähr.
Ja, also ich habe es tatsächlich geschafft, mich zu nominieren dafür und habe dafür auch echt viel trainiert und viele Pünktchen gesammelt, bin zu vielen Wettkämpfen hingefahren und und dann kam Corona.
Ja.
Also ich weiß, ich bin Mitte oder Anfang März aus dem Trainingslager aus Spanien wiedergekommen, war dort fast 6 Monate, habe dort trainiert und war wirklich gut vorbereitet. Und dann ging bei uns hier alles zu, überall auf der Welt, ja. Und das hat schon viel verändert. Die Trainingsbedingungen waren natürlich nicht mehr so gegeben, die Schwimmhalle war zu. Aber das war damals gar nicht so mein Hauptthema, sondern weil ich fand, also ich habe das einfach als unheimliche Belastung empfunden, zu sehen, wie so viele Menschen sterben und so viele Menschen leiden und es wirklich vielen Menschen schlecht ging. Weil ich der Meinung war, ich als Sportlerin habe es ja noch wirklich gut. Ich war ja abgesichert. Ich habe ja immer Jahresverträge. Und ich meine, wenn eine Meisterschaft nicht stattfindet, gut, da kann ich jetzt da nichts dafür. Und da wurde dann natürlich auch relativ schnell gesagt, okay, die Förderungen gehen ein Jahr weiter, die Spiele wurden dann verschoben. Und ich habe einfach mich in der Corona-Zeit weiterentwickelt, würde ich sagen. Mhm. Also ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt, ich war vorher wirklich ständig unterwegs. Also das habe ich geliebt, das habe ich gern gemacht.
Aber du hast doch auch von der Vollbremsung von 100 auf 0 gesprochen.
Ja, und ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich es als Schöne finde, auf einmal auch zu Hause zu sein.
Ja.
Und habe gemerkt, ich muss mir auch eine Basis aufbauen, weil die hatte ich nicht so richtig. Ich habe natürlich Freunde hier gehabt, aber wenn du halt immer unterwegs bist, bist du halt immer die unterwegs ist. Und und das habe ich gemacht und habe daran gearbeitet und habe mich damit irgendwie wohlgefühlt. Und umso näher dann die Spiele rückten, 2021, habe ich irgendwie das Gefühl verspürt, dass ich mich nicht so wohl fühle damit und dass ich das irgendwie aus welchem Grund auch immer nicht mehr möchte. Ich habe das auch nicht als schön empfunden, sozusagen die Vorstellung, dass die Paralympics stattfinden und quasi keine Zuschauer da sind. Weil das ist, also wer die Paralympics halt schon mal erlebt hat, das ist halt einfach, die Nationen kommen zusammen, alle Sportarten, alle Menschen, die da mitwirken und dann leben wir in einem Dorf und wenn das alles dann so separiert ist, gibt es das ja quasi gar nicht. Mhm. Und das hat für mich so ein bisschen den Reiz dann genommen und dann habe ich gesagt, okay, ich sehe den Sport für mich nicht mehr so als Priorität und sehe mich als Sportler auch irgendwie nicht mehr so, ich finde das nicht mehr als so wichtig. Also es war ganz krass.
Es war nicht stimmig alles mehr.
Und und dann habe ich, es war natürlich schwierig, weil es waren ja auch einige Menschen beteiligt an dem Erfolg und haben da mitgewirkt, ne, als Sponsoren, als Partner, Verbände, Vereine, Trainer. Und aber ich habe dann irgendwann gesagt, nee, das, ist halt trotzdem mein Leben. Und wenn ich das nicht mehr möchte, ich weiß, was passiert, wenn ich für etwas nicht mehr brenne, ja. Dann bin ich auch nicht erfolgreich und dann brauche ich da auch nicht hinfahren. So. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen und habe halt, war immer noch so diese Corona-Zeit und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mit allen Termine und sage denen das persönlich und und so habe ich das gemacht. Manche haben es richtig gut aufgenommen, manche waren so ein bisschen, was ist denn jetzt los und haben das nicht verstanden, aber auch das ist in Ordnung und und dann hatte ich aber noch keinen Plan B.
Ich weiß, wir haben einen Film gedreht zur damaligen Zeit, genau über das Thema Corona verhindert die Olympischen Spiele, sie müssen um ein Jahr verschoben werden, was passiert mit den Athleten? Du warst eine Protagonistin neben Sophie Scheder und Tom Liebscher und jeder ist im Grunde genommen einen ganz anderen Weg gegangen in diesem einen Jahr. Du hast beschlossen aufzuhören. Sophie Scheder hat eine Verletzung daran gehindert, sich zu qualifizieren für Olympia. Und Tom Liebscher fährt dahin und holt Gold. Sein zweites Gold im Vierer. Und das waren natürlich so Geschichten und so wie du das damals auch in dieser Doku die im MDR gelaufen ist und ich weiß noch gar nicht, vielleicht auch noch in der Mediathek zu finden ist, ja auch geschildert hast, obwohl man keinen Plan B hat, kann man sich oder konntest du dich guten Gewissens dafür entscheiden, die Karriere nicht fortzusetzen. Aber dennoch, war da irgendwas im Hinterkopf oder hast du erstmal gesagt, okay, ich hoffe, dass ich jetzt nicht in ein Loch falle?
Naja, also natürlich war die Angst da, weil das hat mich eigentlich schon mein ganzes Sportlerleben begleitet. Ich hatte nie so eine Idee für mich.
Was kommt dann, ne?
Zum Thema Beruf, ja. Also ich habe studiert und bin jetzt, glaube ich, auch nicht ganz doof, aber ich war nie so ein Spezialist in irgendwas. Und da habe ich mir irgendwie selber immer so ein bisschen im Weg gestanden und ich habe dann irgendwann für mich einfach erkannt, ich bin eigentlich so ein Allrounder. Also ich kann viele Sachen richtig gut und mache viele Sachen auch gerne und mache auch gern mal was anderes so. Und habe dann gesagt, okay, ich habe keinen Plan B, aber Plan A funktioniert für mich jetzt gerade nicht mehr. Aber ich habe sehr die Hoffnung, dass es einfach gut wird, weil es bisher immer alles gut geworden und habe ich das sozusagen offiziell gemacht und war damals sehr, sehr glücklich, dass einer meiner Sponsoren, sozusagen mein letzter Arbeitgeber, die Berliner Agentur, dass die gesagt haben, hey, wir probieren das mal mit dir aus, wir sehen da Potenzial und dann habe ich als Trainee der Geschäftsführung angefangen und bin dann später Produktmanagerin geworden und das war damals ein großes Glück und so konnte ich ja auch erstmal so den Schritt in die Arbeitswelt wagen und mich so, ja, weiß nicht, testen würde ich jetzt nicht sagen, aber
auch ein Stück weit ausprobieren und
ja,
so.
Ja, ne? Genau, und schauen, was mir auch liegt, was mir Spaß macht und das ging jetzt natürlich relativ schnell mit der Gründung dann danach auch. Ich habe jetzt 2 Jahre da in der Agentur gearbeitet oder fast 2 Jahre und aber es war irgendwie, es hat sich gut angefühlt und richtig angefühlt und ich glaube, dass ich auch eher ein Typ Mensch bin, der das liegt, selbstständig zu sein. Das habe ich ja in meinem Sportlerleben auch schon so quasi durchlebt, ja. Und ich bin jetzt niemand für einen und denselben Arbeitsplatz und mit jemandem drüber, wo es sehr, sehr enge, wo die Strukturen sehr, 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 sehr eng sind.
Ja, genau. Dann brauchst du ein bisschen auch die Freiheit.
Genau, die habe ich schon bekommen damals, aber trotzdem.
Dein eigener Chef sein ist halt auch nochmal was Schönes.
Ja,
ne?
Es ist auch Risiko und es ist auch nicht leicht, weil du musst die Entscheidung halt selber treffen. Es geht dann um dein Geld. Und aber ich glaube, wir schaffen das.
Da bin ich überzeugt. Aber auch aus der Familie, ne? Dein Vater ist Unternehmer, hat eine Immobilienfirma gehabt oder hat sie noch nicht gehabt. Genau. Also da hast du es ja auch ein Stück weit mitbekommen, oder?
Genau, also ich glaube, dass man als Kind von Unternehmern auch ein bisschen anders aufwächst und auch vielleicht ein bisschen andere Denke mitbekommt, weil du weißt, was steckt dahinter und ja.
Wie plant man denn so eine Neugründung, als ihr euch getroffen habt? Macht man das auf dem Bierdeckel oder nee, was weiß ich?
Wir waren schon beim Notar.
Aber ihr habt den Bierdeckel mitgenommen und gesagt, hier ist unser Entwurf, die Idee. Wie plant man das? Also das ist dann schon richtig so mit Businessplan und Excel-Tabellen und wann wollen wir wo, wie viel, was müssen wir einkaufen, wo sind Lagerräume, wo sind Geschäftsräume und so weiter und so fort.
Also ein sehr spannender Prozess, muss ich sagen. Also wir haben ja uns dann im März, April dafür entschieden, dass wir sozusagen einen gemeinsamen Weg gehen, wussten aber noch gar nicht so ganz konkret, wie der aussehen wird. Und das ist, ich habe mich ja dann im Mai habe ich ja bei der Sporthilfe Startup Academy mitgemacht, habe mich dann Mitte, Ende April da beworben, wirklich sehr kurzfristig, weil mir das so ein bisschen ans Herz gelegt wurde. Und es war auch eine gute Entscheidung. Und auch dieser Prozess dort, also das ist ein bisschen aufgeteilt in zwei Parts. Einmal ein Workshop, das geht mehrere Tage, wo man wirklich Dinge nochmal vertieft oder lernt, je nachdem, wie so der Stand ist, der eigene, zum Thema Gründung und Unternehmertum. Und der zweite Termin, der war dann im Juli, glaube ich. Und da kommt man dann nur hin, wenn man pitchen will, wenn man eine Idee hat, die man vor einer Jury vortragen möchte, da die Möglichkeit bekommt, diese 12.000 Euro zu gewinnen. Und
wer hat überzeugt?
Wir haben gewonnen, genau. Ja. Das hätte ich damals auch nicht so gedacht. Und diesen Prozess, also auch diesen Pitch, das musst du natürlich alles vorbereiten und da musst du natürlich alles durchdenken. Und wir haben uns wirklich, also wir haben uns so oft hingesetzt und gesagt, okay, wie wollen wir es jetzt machen? Was ist möglich?
Ist das so ein bisschen wie bei Höhle der Löwen so? Oder?
Also der Pitch an sich, ja, klar.
Ja,
also,
man stellt ein Produkt vor und sagt, hier, das ist
wirklich. Also wir hatten 10 Minuten Zeit und das klingt viel, ist aber echt wenig, weil du musst ja wirklich einige Punkte auch abhandeln und erzählen, was der Plan ist und wie du es machen willst und was das Besondere an deinem Unternehmen ist und aber das hat ganz gut funktioniert und ja, also wir sind wirklich, selbst nach dem Pitch waren wir immer noch im Prozess. Also es ist wirklich, wirklich krass. Und ich habe dann einen Businessplan geschrieben, weil ich den auch schon alleine fürs Arbeitsamt brauchte, weil ich diesen Gründerzuschuss sozusagen auch noch mitnehmen wollte, den es ja gibt.
Ja.
Und dafür brauchst du natürlich einen Plan.
Na klar.
Und es ist natürlich auch gut, einen zu haben.
Ja. Ich bin ja auch schon mal gespannt, was als nächstes kommt, wenn Christiane, wenn das hier zum Laufen gebracht wurde und alles gut funktioniert, dann kommt die nächste Herausforderung. Ich will mal nicht von einem Teeladen reden, aber das bleibt schon beim Kaffee wahrscheinlich. Irgendwie noch noch mehrere.
Also wir haben jetzt eine GmbH gegründet, wäre schon schön, wenn das ein paar Jahre funktioniert.
Ja, aber wenn man so dein Leben verfolgt, kommt immer noch was. Also man kann sich darauf freuen, dass es da nochmal weitergeht.
Es geht ja immer weiter, aber erstmal müssen wir natürlich das Unternehmen weiterentwickeln und aufbauen, richtig
zum Laufen
erfolgreich
bringen.
Genau. Und und dann schauen, was wir damit machen und wie wir das auch weiterentwickeln. Und ich sag mal, eine Weiterentwicklung kann man ja immer im Unternehmen
machen.
Ja.
Genau.
Und das ist ja, glaube ich,
die große Herausforderung.
Genau, und eine große Herausforderung wird dann zum Beispiel, so sehe ich das sein, Leute einzustellen, die für einen arbeiten. Das ist auch immer eine große Herausforderung. Ja. Mhm. Oder vielleicht selber Dinge produzieren. Oder momentan ist es so, dass wir natürlich Rohkaffee einkaufen, den rösten lassen, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt auch am Anfang nicht das riesengroße Risiko selber eingehen, sondern wir haben gute Dienstleister, gute Partner, mit denen wir arbeiten. Und aber irgendwann können wir uns beide vorstellen, dass wir sagen, okay, wir stellen uns eigene Maschinen irgendwo hin und machen Dinge selber. Wir wollen wir wollen nicht rösten, das auf keinen Fall. Also Stefan auch so, oh nee, nicht schon wieder. Aber selber packen, selber Leute anstellen und sowas, das kann ich mir schon vorstellen, aber das ist natürlich the next step.
Musik, dein Corona-Hobby.
Oh Gott.
Was du auch nicht scheust, mit der Öffentlichkeit zu teilen. Aber auch zu Recht. Also von daher, du macht Spaß, dir zuzuhören. Also dürfen wir da auf eine Weiterentwicklung hoffen? Also wird es da an der Ukulele noch weitere Songs geben?
Also ich habe sie manchmal in der Hand, aber aktuell bin ich echt mit anderen Dingen beschäftigt und das ist auch gut so. Das wird ein Hobby bleiben.
Ja. Ja. Gibt es aktuell ein Lieblingslied?
Oh, das ist trocken hier, oder?
Ja, im Kaffeehaus.
Okay.
Gibt es aktuell ein Lieblingslied?
Es gibt aktuell kein Lieblingslied, weil ich wirklich wenig spiele.
Du kommst nicht dazu, ne? Genau. Der Refrain, der einem vielleicht einfällt in Bezug auf Kaffee, gibt es da einen? Zum Abschluss, nein, du hast keinen parat. Also, wenn Sie die Gesangskünste von Christiane Reppe nochmal nachverfolgen wollen, auf Instagram gibt es da viele, viele Beispiele. Christiane, wir sind durch. Wir haben gute Dreiviertelstunde jetzt geredet über deinen Plan B, wie du den quasi umgesetzt hast. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören an die lieben Zuschauer. Bleiben Sie uns gewogen. Profisport AD, jetzt Plan B. Das war Folge Nummer 16 und ja, danke fürs Dabeisein, Christiane, und bleiben Sie und auch du gesund. Dankeschön.
Danke.